die Predigtserie fortsetzen. Menschen unter dem Kreuz. Unter dem Kreuz Jesu standen sehr viele verschiedene Menschen. Mit verschiedenen Reaktionen. Die Kreuzigung war damals sehr grausam. Und die Soldaten, die die Kreuzigung durchführten, waren schon abgehärtet. Und hier haben wir einen Menschen, einen Soldaten, der unter diesem Kreuz stand und der am Kreuz ein Bekenntnis abgelegt hat. Ich darf euch einladen, einmal aufzuschlagen. Markus Kapitel 16, Vers 39. Markus Kapitel 15. Markus Kapitel 15, Vers 39. Markus 15, Vers 39, dort heißt es: Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Die schlimmste Todesart, die schlimmste Möglichkeit zu sterben, war damals, und ich denke, das ist heute fast noch genauso, gekreuzigt zu werden. Der Tod am Kreuz war nicht nur ein Tod, es war eine Folter. Die Gehängten starben eines qualvollen Todes. Es gab sehr viele Schaulustige, die dabei standen, die das anschauten. Und das war damals, zur Zeit Jesu, schon fast alltäglich geworden. Weil es gab viele Aufstände der Juden gegen die Römer. Und die Römer haben immer kurz einen Prozess gemacht. Wenn jemand nur in Verdacht stand, einen Aufstand angezettelt zu haben, wurde er sofort gekreuzigt. Und wenn die Menschen am Kreuz hingen, dann war das ein schlimmer Todeskampf, der manchmal über viele, viele Stunden, manchmal über Tage sich hinzog. Es war dann so, dass sie sich mit den Händen und auch auf den Füßen abstützen konnten. Und solange sie sich ein wenig abstützen konnten, konnten sie gut atmen, konnten sie nur einigermaßen, obwohl natürlich das Gewicht durch die Nägelmale oder auch an den Füßen die Wunden immer tiefer riss. Aber irgendwann war es so, dass die Muskeln zusammenkrampften. Und durch den Muskelkrampf sackte der Körper an sich zusammen. Der Kopf war zwischen die Schultern eingeklemmt. Die Menschen bekamen keine Luft mehr. Dadurch, dass sie keine Luft mehr bekamen, hat der Sauerstoffgehalt im Blut abgenommen. Sie haben Todesängste schon gehabt durch dieses Ersticken. Aber dadurch, dass der Sauerstoffgehalt abgenommen hat im Blut, haben die Krämpfe sich gelöst und sie konnten sich wieder aufrichten. Dann konnten sie wieder für einige Minuten aufrichten, bis dann wieder der Sauerstoffgehalt im Blut so hoch war, dass die Krämpfe wieder einsetzten. Und so haben sie manchmal stundenlang, immer zwischen Leben und Tod, gekämpft. Und ja, hier gelitten. Auch Jesus hing an diesem Kreuz. Und auch er hat diese furchtbaren Qualen durchgemacht. Aber ich glaube, dass seine inneren, seine seelischen Qualen noch viel mehr waren als all die körperlichen Qualen, die die Kreuzigung mit sich brachte. Die Menschen ohne Gott können ohne die Kraft seiner Liebe wirklich grausam, sehr grausam sein, sich so etwas auszudenken. Und so hängt Jesus Christus zwischen Himmel und Erde, von seinen Getreuen und Freunden verlassen. Der Pöbel, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, sie verspotten ihn. Anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Wobei, als sie das sagten, sie sich gar nicht bewusst waren, dass sie eigentlich seine guten Werke damit verkündigt haben. Sie mussten zugeben, dass Jesus nur für andere gelebt hat, anderen geholfen hat, für andere da war. Aber im zweiten Bereich, natürlich konnte er sich helfen. Und genau das war ja seine Schwierigkeit. Er hätte mit einem Mal nur mit den Fingern schnippen müssen und die wären alle tot umgefallen. Und er hätte vom Kreuz herabsteigen können. Er hätte die Macht dazu gehabt, natürlich. Er hätte es tun können. Aber freiwillig dort zu bleiben, freiwillig sich schlagen zu lassen, freiwillig sich verspotten zu lassen, anspucken zu lassen, das war schwer. Und dann auch noch, als die Sünden der Welt auf ihm lagen. Jesus ist diesen Weg freiwillig gegangen. Er hat sein Leben selbst freiwillig dahingegeben. Und dann heißt es, um die sechste Stunde kam eine Finsternis. Ungefähr so gegen 12 Uhr. Um 9 Uhr vormittags wurde er gekreuzigt und um 12 Uhr mittags kam die Finsternis. Es wurde so dunkel wie Mitternacht. Es war nicht nur eine Sonnenfinsternis, wo es gerade mal 2-3 Minuten ein bisschen dunkler wird, nein, es wurde richtig finster. Stellt euch vor, wir haben jetzt gleich 11:30 Uhr. Stellt euch vor, jetzt würde es draußen dunkel werden und es würde so finster wie die Nacht werden. Was würdet ihr denken? Natürlich haben die Menschen damals gedacht und gesagt, das ist Gottes Eingreifen. Sie waren auf einmal ängstlich, erschüttert. Sie glaubten, jetzt wird Gott uns strafen. Sie merkten, dieser Jesus, den sie ans Kreuz gebracht haben, das muss mit ihm zusammenhängen. Viele sind zitternd im Dunkeln der Stadt nach Jerusalem zurückgelaufen. Mit schlechtem Gewissen. Voller ängstlicher Vorahnungen. Ihr Gewissen war erwacht. Könnte es vielleicht doch sein, dass dieser Mensch Gottes Sohn war? Wird der Allmächtige uns jetzt bestrafen? Wird er uns vernichten, weil wir Jesus umgebracht haben? Wird Jesus sich selbst für all die Grausamkeiten rächen? In dieser Zeit, in dieser Finsternis, ist es still. Unheimlich still. Warum kam diese Finsternis? Erstens, in dieser Zeit lagen die Sünden der ganzen Welt auf Jesus. Und Jesus war in einem Sündenkampf. Das muss furchtbar gewesen sein. Und Gott hat diesen Kampf Jesu mit der Sünde vor den Augen der Menschen verborgen. Das war Gnade. Denn die Sünden der ganzen Welt, auch deine und meine Sünden, lagen auf ihm in diesem Moment. Und auch diese Sünden, die auf ihm lagen, haben ihn dann schlussendlich, als er starb, zum Tode gebracht. Nicht die Kreuzigung. Es waren unsere Sünden. Und zweitens wollte Gott durch diese Finsternis, mit diesem Zeichen bestätigen, bekräftigen, dass das jetzt die dunkelste Stunde der Welt ist, in der der Heilige, reine Gottessohn, die Sünden der Menschen auf sich nimmt und die Strafe des Todes erleidet. Diese Finsternis sollte zeigen, dass Gott die Sünde hasst. Und in diesem Moment, als Jesus am Kreuz hing, als diese Finsternis da war, konnte der Vater nicht bei seinem Sohn sein. Deswegen kam auch mitten hinein in diese Dunkelheit, dass die Menschen den Schrei der tiefsten Verzweiflung, der tiefsten Not Jesu hören. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ganze Leben hindurch war Jesus mit dem Vater verbunden. Und nur durch die Verbindung mit dem Vater konnte er stark sein, konnte er dieses sündlose Leben führen. Und jetzt ging es nicht mehr. Und diese Stunden am Kreuz waren im ganzen Erlösungsplan der gefährlichste Moment. Weil hier Jesus ohne die Kraft des Vaters, ohne seine eigene göttliche Kraft, überwinden musste. Durchhalten musste. In dieser dunklen Stunde lässt Gott seinen Sohn die Sündenlast der Welt tragen. Gott musste sich von seinem Sohn trennen. Dann am Nachmittag, um die 9. Stunde, das war um 3 Uhr, wird die Dunkelheit wieder hell. 3 Stunden lang war es finster. Ich glaube, dass die Feinde Jesu in diesen 3 Stunden enorme Angst hatten. Und dann ruft Jesus, als die Dunkelheit wieder sich verzogen hat, laut: Es ist vollbracht. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Im Leben Jesu heißt es, Jesu Angesicht leuchtet wieder in der Kraft der Hoffnung, der Überwindung der Sünde und des Todes. Er glaubt, er weiß, Gott wird ihn nicht verlassen. In diesem Moment sieht er nicht über das Grab hinaus, weil die Sünde ihm alles verschließt. Aber er glaubt, dass Gott verheißen hat, dass sein Tod nicht umsonst ist. Dass er wieder auferstehen wird. Und dass sein Tod und seine Auferstehung die Erlösung der Menschen vollbringen wird. Er glaubt, dass ihn Gott nicht verlassen hat. Und in diesem Glauben neigt er sein Haupt und stirbt. Jesus ist tot. Noch nie hat ein Mensch, hat die Welt ein derartiges Geschehen erlebt. Die Menschen um das Kreuz herum stehen wie gelähmt und starren mit angehaltenem Atem auf Jesus. Und plötzlich, wo er stirbt, ballt sich ein lautes Rollen gleich einem heftigen Gewitter. Ein starkes Erdbeben erschüttert die ganze Gegend. Die Menschen werden umhergeworfen. Ein wildes Durcheinander entsteht. In den umliegenden Bergen zerbersten die Felsen und stürzen in die Tiefe. Gräber tun sich auf. Tote werden herausgeworfen. Erscheint, als zerfällt die ganze Schöpfung. Priester, Oberste, Soldaten, das Kreuzigungskommando, all die anderen Menschen rundherum liegen stumm vor Schrecken am Boden. Zuerst die Dunkelheit, jetzt das Erdbeben. Und so ein Erdbeben dauert nicht lang. Vielleicht 1 Minute, 2 Minuten. Dann ist es vorbei. Als dieses furchtbare Geschehen beim Tode Jesu vorüber ist, wird es wieder still über Golgatha. Und dann hören die Menschen eine Stimme, die laut über den Hügel Golgatha ruft: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Wieder hat Gott einen Menschen, der in dieser Stunde des Todes, der Verzweiflung, der Flucht und Resignation unter den bis dahin Gläubigen Gottes Botschaft verkündigt. Eigentlich hätten die Jünger das verkündigen sollen. Eigentlich hätten sie sagen sollen, das ist doch unser Herr, unser Messias, Gottes Sohn, an den wir glauben. Wo sind sie? Sie selbst gehen durch eine tiefe Krise. Sie hätten es wissen können. Sie haben es gewusst, dass Jesus sterben wird. Aber sie haben es nicht geglaubt. Und dadurch ist ihr Vertrauen in den Messias in den Grundfesten erschüttert worden. Sie können in diesem Moment nicht bekennen. Und in dem Moment, wo die Gläubigen versagen, hat Gott andere Menschen, die den Glauben bekennen. Ein Heide. ein Feind Gottes. Der römische Hauptmann gehörte zu denen, die Gottes Volk, die Juden, unterdrückt haben, bekriegt haben, getötet haben. Er bekennt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ein Gottesleugner, ein verachteter Götzendiener. Er gibt in diesem entscheidenden Augenblick dieses Glaubenszeugnis für Jesus, den Retter, ab. Es ist bis heute immer noch so, dass manchmal Menschen den Glauben zu Gott bekennen, von dem wir es nie erwarten würden. Manche Menschen, die sehr fromm erscheinen, haben eine schöne Fassade. Und innen drin sieht es ganz anders aus. Und manche Menschen, die wir als gottlos bezeichnen würden, die wir wegen ihrer Äußerlichkeit, wegen ihrer Zugehörigkeit zu irgendwelchen Gruppen oder Rassen als schlecht bezeichnen würden vielleicht. Manche von denen haben einen Glauben im Herzen und bekennen diesen Glauben wie dieser Hauptmann. Diese Worte, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen, so steht es im Leben Jesu, Seite 772. Diese Worte wurden keineswegs im Flüsterton gesprochen. Alle Augen wandten sich um und versuchten zu erkennen, woher sie kamen. Wer hatte das gesagt? Kein anderer als der Hauptmann, der römische Soldat. Die göttliche Geduld des Heilandes, sein plötzlicher Tod, den Siegesruf noch auf den Lippen, hatte den Heiden sehr beeindruckt. Er erkannte in dem verwundeten, zerschlagenen Körper am Kreuz die Gestalt des Sohnes Gottes. Er konnte nicht anders. Er musste seinen Glauben bekennen. Dieser Hauptmann war ein heidnischer Offizier, der war ein hartes und oft unbarmherziges Leben gewöhnt. Und die römischen Soldaten waren damals nicht zimperlich. Sie gingen schnell zur Sache. Dieser Hauptmann unter dem Kreuz hatte schon viele Menschen leiden und sterben gesehen. Er hatte immer wieder erlebt, wie sie sich wehrten, wie sie sich aufbäumten, wie sie schrien und fluchten, wenn sie ans Kreuz geschlagen wurden. Und dieser Hauptmann sieht Jesus. Und Jesus ist ganz anders. Er sieht Jesus leiden. Noch nie hatte ein Mensch so gelitten. Still, geduldig, rein, bewusst, göttlich. Der Hauptmann kannte auch die Sprache der Menschen. Er war schon von vielen verflucht und beschimpft worden. Wie viele Menschen hatte er schon selbst ans Kreuz geschlagen. Und er hörte die Stimme Jesu. Noch nie hat er solche Worte gehört. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Der Hauptmann erlebt den Tod Jesu. Er hat auch schon viele Menschen sterben sehen. Die meisten starben in Hass, in Angst, in Verzweiflung, in Auflehnung. Doch nie hatte er einen Menschen so sterben sehen wie Jesus. Bewusst, freiwillig, rein, göttlich. Und als die äußeren Zeichen der Finsternis und des Erdbebens geschahen, war für ihn die Überzeugung zur Gewissheit geworden. Dieser Mensch war Gottes Sohn. Und diese Überzeugung rufte mit lauter Stimme, dass alle es hören können. Wir wissen nicht, was mit dem Mann später gewesen ist. Es steht nichts darüber drin, ob er später zur christlichen Gemeinde dazugehörte, ob er sich taufen ließ. Steht nichts. Aber das ist an diesem Moment auch nicht wichtig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er später, so wie der Hauptmann Cornelius,
auch den Weg zur Gemeinde, zu Gott gefunden hat. Entscheidend ist, dass hier ein Mensch sein Herz öffnet. Sein Herz öffnet gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes. Er sieht Jesus. Er erlebt seinen Charakter, sein göttliches Wesen, die äußeren Umstände. Und er glaubt. Ein Mensch unter dem Kreuz Jesu findet zum Glauben an ihn als den gottgesandten Erlöser. Weder Jesu Jünger noch die selbstgerechten Juden noch seine Freunde und Nachfolger bekannten sich zu Jesus in diesem Moment, in dieser Stunde. Doch der römische Hauptmann erkennt Jesus und bekennt sich zu ihm. Wir wollen uns auch zu ihm bekennen. Und wenn wir heute Morgen das Abendmahl zusammen feiern, dann wollen wir es tun, indem wir dadurch auch unseren Glauben an Jesus bekennen. Dass wir wie der Hauptmann sagen, dass wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der Erlöser ist, dass er auch für meine Sünde gestorben ist. Und dass wir das bekennen, egal was die anderen Menschen um uns herum darüber denken, ob sie uns verspotten, ob sie es nicht verstehen mögen. Entscheidend ist, dass wir zu Jesus gehören. Dass wir unsere Herzen für Jesus öffnen. Dass wir ihn in unser Herz einlassen. Und dass wir unseren Glauben an Jesus heute Morgen bekennen. Möge dieses Abendmahl dazu dienen, dass wir Jesus noch näher kommen. Dass er unsere Herzen erfüllt. Und dass wir nicht nur heute, sondern an jedem Tag unseren Glauben an Jesus vor den Menschen bekennen.
Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org.